Dank, liebe Marion. Oh, ich sollte mein Skript vielleicht besser mitnehmen.
Tokotag, kurzfristige Änderung. Die, die E-Mail haben und deren E-Mail-Adresse mir bekannt ist, ihr habt es schon mitbekommen, dass wir heute statt Praymobil, wie ursprünglich geplant, doch spontan den Tokotag mit reingenommen haben. Einige waren doch sehr neugierig und wollten wissen, was war denn, wie war es denn, was ist passiert. Und letztendlich ist es ja ein Unternehmen der ganzen Gemeinde gewesen, wenn auch nur zwei gefahren sind, so habt ihr uns doch gesandt. Und ich finde es schön, wenn wir zusammen auch hier ein paar Eindrücke teilen, so dass ihr Anteil nehmt und wisst, was ist denn passiert in diesen Tagen. Ja, vielleicht kurz zum Anfang. Wie begann das Ganze? Wie kommen wir nach Togo? Es begann 2005 auf einer oder auf meiner ersten Reise nach Ghana. Alles begann in diesem Jahr. Ich glaube, mit Thomas war ich zusammen da, Thomas Hoffmann. Und wir hatten dort eine Konferenz. Und auf dieser Konferenz war auch eine kleine Gruppe togolesischer Pastoren angereist. Und einer dieser Männer hat mich von da an Jahr für Jahr eingeladen, nach Togo zu kommen. Da wir aber in Ghana eigentlich genug zu tun hatten und ich auch nicht wirklich eine Sicht hatte, jetzt diesen Dienst in Afrika weiter auszudehnen, und ich auch nichts gehört habe in dieser Richtung, habe ich das immer wieder abgesagt und abgesagt. Aber dieser Mann lud mich ein, Jahr für Jahr, immer wieder, ganz unbeirrt. Und letztes Jahr im Oktober kam wieder so eine Einladung. Und erst dachte ich, nee, lass mal. Aber dann hörte ich so, oder meine zu hören, dass Gott da einen Finger drauf legt und sagt, jetzt ist die Zeit, du sollst fahren. Ich habe das mit meiner Frau dann besprochen, wir haben darüber gebetet und der Eindruck verhärtete sich, dass es dran war. Und so nahmen wir dann diese Einladung an und waren eben die letzten oder letzte Woche, vorletzte Woche, 8 Tage lang in Togo. Wir bereiteten alles per E-Mail vor. Ich habe diesen Mann nur einmal gesehen, wusste auch nicht mehr wirklich, wie er aussah. Hat mir dann ein Foto geschickt. Es war so ein bisschen wie ein Blind Date dann, als wir dann in Lomé landeten und mal schauen, wer holt uns jetzt ab und wie wird das alles sein? Wird er für uns sorgen? Wird es sicher sein? Weil, wer sich ein bisschen auskennt, Togo ist nicht unbedingt das sicherste afrikanische Land. Da ist auch einiges im Argen. Es ist eigentlich eine versteckte Diktatur. Viel, viel Korruption überall bei den Beamten und Angestellten und Polizisten und all das, was wir hier ja so in der Form nicht kennen. Ja, Marian begleitete mich. Wo ist er eigentlich? Schafft er? Okay, wir werden ihn nachher noch hier vorne sehen. Er hat mir sehr, sehr gut assistiert. Marian war fantastisch. Er war mit mir, hat mir den Rücken freigehalten, wo immer es geht, hat für die vielen Video- und Fotoaufnahmen gesorgt, die wir uns nachher hier noch genussvoll anschauen können. Hat auch einmal gepredigt, hat sein Lebenszeugnis gegeben und er wird dann nachher auch noch mal hier ein Statement geben, seine Eindrücke mitteilen. Können wir? Ja, der Beamer ist an. Kurz, dass ihr mal wisst, wo ist dieses Togo? Genau. Ihr seht den afrikanischen Kontinent und wenn ich da ein bisschen reinzoome, seht ihr hier in Westafrika, wo sind wir hier? Togo, direkt neben Ghana. Ghana ist hier. Ghana ist das Weiße. Man kann es so ein bisschen sehen. Ghana ist dreimal, viermal so groß wie Togo. Togo gilt also in Afrika als Kleinstaat. Es ist ein sehr, sehr kleines, zierliches Land. Ihr seht, ich habe hier noch als Abschiedsgeschenk die Kontur des Landes mitbekommen auf Holz, als Samen, der aufgeht, ein sehr schönes Bild, wo so ein Baum draus wächst. Aber es ist ein kleines, zierliches Land in Westafrika. Togo ist gesamt nur 57.000 Quadratkilometer groß. Und ihr seht an den Grenzen hier, es liegt an der Grenze von Burkina Faso, von Benin und eben von Ghana. Was interessant war, Reinhard Bunke war letzten Monat ja das erste Mal nach 20 Jahren wieder in Togo mit seinem Dienst und er schrieb in seinem Blättchen, dass die Durchschnittsbevölkerung 19 Jahre alt ist in Togo. Also ein sehr, sehr junges Volk. Die Hälfte der Nation, habe ich gestern noch in Wikipedia gelesen, ist 16 Jahre alt oder jünger. Die Hälfte der Nation. Also ein sehr junges Land. Wenig alte Menschen, viele, viele junge, obwohl die Lebenserwartung doch bei fast 60 Jahren liegt, was für Afrika ziemlich hoch ist. Die Landessprache ist Französisch als Amtssprache, wobei im Süden die einheimische Sprache, Stammessprache Ewe schon im Schwerpunkt liegt. Es gibt viele andere kleine Sprachen auch noch, aber die Gruppe der Ewe, die auch in Ghana ja ganz stark vertreten ist, die ist eben auch in Süd-Togo, vor allem in Lomé, zu finden. Ja, wir haben rund 800.000 der 6 Millionen Einwohner von ganz Togo leben in der Hauptstadt in Lomé. Also jeder Zehnte, jeder Achte etwa lebt in der Stadt, wo wir dienen dürften. Der Schwerpunkt der Reise lag auf 4 Punkten. Zum einen war da unsere 3-tägige Konferenz. Und der nahm etwa 30 Pastoren und noch Ehepartner und auch ein paar andere Leiter mit teil. Dann gab es 3 evangelistische Abende. Es gab verschiedene Einzel- und Gruppengespräche mit Schlüsselleitern, die auch sehr bedeutungsvoll waren, auch für die Arbeit von Pastor John und seines Dienstes. Und es gab Besuche, Gespräche und Gebete mit 3 wichtigen und einflussreichen Politikern, Könige genannt in diesem Land. Auch da komme ich dann nochmal drauf. Was wir heute hier machen, zum einen möchte ich gerne 3 kurze geistliche Impulse mit euch teilen. Dinge, die ich auch dort auf der Konferenz ausführlicher natürlich mitgeteilt habe. Dann habe ich 3 Videoausschnitte vorbereitet. Ich muss dazu sagen, diese Videoausschnitte wurden aus 515 mir vorliegenden Videodateien zusammengeschnitten. Also ich war den ganzen Samstag beschäftigt mit Video zusammenschneiden. Ich hoffe, ihr genießt es. Marian wird danach ein Statement hier abgeben über seine Eindrücke der Reise. Und zum Schluss werden wir hier noch eine 14-minütige Dia-Show anschauen, wo ich 206 der rund 2000 gemachten Fotos zusammengestellt habe, die euch nochmal einen abschließenden Eindruck geben können. Mit Verbindung mit den Videos, die ihr vorher gesehen habt, denke ich, wird vieles klar und deutlich für euch sein. Okay, wir können die Flagge wieder, die Landkarte wieder verschwinden lassen. Der erste geistliche Impuls, über den ich kurz sprechen möchte, ist des Teufels Albtraum. Das war eigentlich gar nicht mal der Konferenztitel, so hatte ich in Ghana mal eine Konferenz benannt, aber er wurde so zum inoffiziellen Konferenztitel, nämlich die Teilnehmerunterlagen, die ich nachher sah, die dort verteilt wurden, trugen den Titel und nicht den Titel, den ich eigentlich gewählt habe, der nämlich Offensive war. So, aber es passt schon gut mit rein und die Botschaft kam auch an. Das erste, worüber ich sprach, war, wer wir in Christus sind. Was ist unser Erbe? Und da würde ich gerne mit euch mal in die Bibel reinschauen. Schlagt doch bitte mal mit mir auf. 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Wer es hat, sagt Halleluja. Halleluja. Ah, weiß der Mann. Zweite Mose 19, 5 und 6. Gott sprach hier zu seinem Volk Israel und er sagte, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und diese Worte wurden weitergegeben. Und sie drücken etwas aus, was bis dahin für Israel nicht vorstellbar war. Gott hatte Verlangen danach, jeden einzelnen Menschen, jede Frau, jeden Mann, jedes Kind persönlich zu kennen, ihm ihr persönlich zu begegnen und Gemeinschaft zu haben. Das war neu. Bis dahin gab es 3 Gruppen, die dieses Vorrecht hatten. Das waren die Könige, das waren die Priester und das waren die Propheten. Die hatten sowas wie so ein rotes Telefon zu Gott, so einen direkten Zugang. Aber die anderen mussten immer zu einem dieser 3 Gruppen gehen, um Antworten zu bekommen. Die gingen zum Priester und fragten, was soll ich machen, hier und hierbei. Oder zum Propheten, oh Prophet, ich brauche Weisung, frag doch mal den Herrn, welchen Weg ich gehen soll. Oder zum König, wenn er Gunst oder irgendwo Versorgung brauchte, ging man zum König und bettelte und sagte, gib mir doch was. Und auf einmal spricht derselbe Gott, der Israel in Existenz gerufen hat und sagt, übrigens, ich habe eigentlich eine ganz andere Idee. Ich möchte gerne mit dir persönlich in Kontakt treten. Ich möchte, dass wir Austausch haben. Nicht nur, dass du betest, ich möchte dir auch Dinge sagen können. Ich möchte dich versorgen. Ich möchte dein König sein. Ich möchte dein Herr sein. Ich möchte dein bester Freund sein. Ich möchte dein Heerführer sein. Ich möchte dir Weisheit geben. Ich möchte dich inspirieren. Ich möchte dein Leben fruchtbar und wertvoll machen und erfolgreich. Israel war geblättet, könnt ihr euch vorstellen. Und Israel reagierte ja auch sehr mächtig darauf. Es jubelte und war begeistert. Aber die Begeisterung war wohl mehr oberflächlich als tiefgründig. Denn sie hatten nicht verstanden. Wir wissen, dass kurz danach, als Mose, der diese Botschaft weiterging, auf den Berg ging, um die 10 Gebote zu empfangen, was passierte? Die Jungs und Mädchen unten im Tal warfen ihr Gold und Schmuck zusammen und gossen ein goldenes Kalb und sagten, so, was mit dem Mose ist, wissen wir nicht, aber hier haben wir wenigstens was, was wir sehen und anfassen können. Und sie sagten, hey, mach uns einen König. Das war nachher das Endergebnis. Mach uns doch einen König. Wir wollen auch einen König haben. Gott, wir wollen lieber einen König als dich, war eigentlich die Aussage, die Israel rüberbrachte. Aber Gott hat seinen Plan nicht aufgegeben, seinen Traum weitergeträumt. Von Adam an übrigens schon. Das war nicht neu, nicht wirklich neu. Für die Leute, die damals die Bibel lasen, die wussten auch, das war nicht neu. Gott hatte mit Adam genau das vor. Er hatte mit Adam persönliche Beziehungen, er hatte mit Eva persönliche Beziehungen. Und es war eigentlich so gedacht, dass das fortgeführt würde, auch mit ihren Nachkommen. Aber wir wissen, die Sünde zerstörte diesen Plan. Gott und Sünde, das geht nicht zusammen. Die mussten sich trennen, sonst wären sie gestorben in seiner Gegenwart. Wir wissen auch, dass er Abraham dann fand, dass er aus Abraham ja Israel formte und in 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 schon wieder ausdrückte, hey, ich möchte, Abraham, dass du ein Segen bist für alle Welt, für alle Generationen nach dir. Denn du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist unser Wahlspruch, den wir jeden Sonntag hier zusammen sagen und ihm uns zusprechen und sagen, ja, ich bin gesegnet, aber eben auch für etwas. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dann könnten wir, oder wir schauen mal, 1. Petrus 2, Vers 9. Und schauen uns, was daraus geworden ist, aus dieser alttestamentlichen Verheißung. Hat dies geschafft, irgendwie ins Neue Testament rüberzukommen? Ist was passiert? Natürlich wisst ihr das längst. Petrus schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Petrus unterschreibt. Er sagt, nicht ihr werdet sein. Er sagt, ihr aber seid. Ihr seid. Ihr habt den Status und den Stand erhalten eines königlichen Priesters, einer königlichen Priesterin. Das ist, was er sagt. Und damit ist Gottes Traum in Erfüllung gegangen. Und davon habe ich geredet. Und es war sehr bewegend und beeindruckend für viele, die das in dieser Form noch nie gesehen hatten. Die königliche Priesterschaft, zu der jeder Christ berufen ist. Wohlgemerkt auch Stand und Zustand, die sich durchaus unterscheiden. Nur weil ich den Stand eines königlichen Priesters habe, den Stand eines Mannes, der mit Gott in Verbindung stehen kann, lebe ich noch nicht immer in dem Zustand. Ich kann das alles haben und kann trotzdem leben wie die wilde Wutz. Lebe andere Werte, lebe andere Ziele, mach das, was ich will, statt das, was er will. Das geht. Ich weiß nicht, wiefern ich das noch tun kann, wenn ich wiedergeboren bin. Ich glaube, wenn ich von Neuem geboren bin, wenn ich wirklich entschieden bin für Christus. Wisst ihr, was entschieden für Christus ist? Eigentlich heißt, es heißt Nachfolger Jesu sein. Wenn ich jemandem nachfolge, werde ich ihm ähnlicher, definitiv. Wenn ich jemandem nachfolge, höre ich auf, mir selbst nachzufolgen. Wenn ich jemandem nachfolge, laufe ich nicht jedem anderen hinterher. Dann sind andere Meinungen für mich sekundär, zweitrangig, weil dem ich nachfolge, das habe ich mir hoffentlich gut überlegt, der soll mein Leben bestimmen. Seine Werte, seine Art zu leben, das, was für ihn richtig und falsch ist, das soll für mich ebenso sein. Das ist Nachfolge. Manche Menschen gehen lange in eine Gemeinde und folgen trotzdem noch nicht nach. Nachfolge kostet nämlich einen Preis. Nachfolge heißt, ich sterbe meinem Ich ab und ich komme ihm immer näher. Ich werde ihm ähnlicher. Und Leute sehen das auch. Auch an meiner Frucht und all diese Dinge. So, das war ein spannendes Thema. Und ich glaube, es ist immer wieder Thema, auch in jedem, bei jedem von uns. Wir müssen uns daran erinnern, was es heißt, ein Albtraum des Teufels zu sein. Denn es bedeutet zuallererst, sein Traum zu sein. Und er träumt von Nachfolgern, nicht von Christen. Christen gibt es Millionen in diesem Land, die sich so nennen. Aber er träumt von Nachfolgern, von Leuten, die wirklich in seinen Fußstapfen gehen und sagen, jawohl, weil du das sagst, Herr, weil du das sagst, darum gilt das für mich, ist mein Maßstab. Nicht, weil ich es verstehe, ich verstehe vieles nicht. Nicht, weil ich fühle das wenigste davon, sondern weil es richtig ist, weil der Herr das festgelegt hat. Amen. Danke für das Amen. Freue ich mich drüber. Denn zu gewissen Dingen lässt sich sehr schwierig Amen sagen, weil es natürlich bedeutet, ich muss in den Spiegel schauen und entscheide damit, ja, stimmt. Ich muss mich überprüfen. Ich gucke oft in den Spiegel geistig, muss mich überprüfen, muss gucken, ha, wo bin ich in deiner Nachfolge nicht da, wo ich sein sollte? Wo laufe ich wieder mal irgendeinen Umweg oder irgendeinen schrägen Weg? Hilf mir, Herr, hol mich da raus. Ist gut, das zu tun, stimmt's? Wer ist perfekt? Wer läuft immer den richtigen Weg? Manchmal sind so viele Stimmen um uns herum, so viele Attraktionen, die unsere Aufmerksamkeit nehmen, dass wir ganz aus dem Auge verlieren können, diese recht zurückhaltende Persönlichkeit Jesus Christus in unserem Leben, weil sie zieht uns nicht in der Form, wie viele um uns rumziehen. Nicht, dass er nicht Autorität und klar und alles ist, aber er sagt, ihr folgt mir nach, er geht voran. Er geht voran. Und wenn ich nicht nah bei ihm bleibe, kann es passieren, dass ich ganz woanders rumlaufe und erst mal suchen muss, Jesus, oh Mist, Jesus, wo ist er jetzt? Und so Sonntage oder auch die Zellen haben die Qualität, immer wieder ihn zu finden. Wisst ihr, wenn wir ihn mal kurz aus dem Auge verloren haben und merken, wir laufen gerade irgendwo im Mist rum und stinkt hier und es ist irgendwie alles nicht so, wie es sein soll. Und Jesus ist doch vorangegangen. Er wartet auch schon wieder, ne? Er läuft nicht ewig weit weg, aber er kommt nicht ständig zu mir und zieht, komm jetzt endlich. So ist er nicht. So habe ich ihn nie erlebt. Er ist jemand, der geht voran, er bleibt im gewissen Abstand stehen und schaut, ob ich denn nicht irgendwann auch nachfolge. Weil das ist ja, wofür ich mich entschieden habe. So lasst uns eifrig nachfolgen und immer wieder schauen, dass wir ihn nicht aus dem Auge verlieren. So, gleich schauen wir uns den Videoausschnitt zur Konferenz an. Wie gesagt, war diese Konferenz dreitägig. Es nahmen 30 bis 50 Personen teil, davon 30 leitende Pastoren. Es war insofern eine kleinere Konferenz, als wir sie in Ghana hatten, aber eine wesentlich hochkarätigere. Also wir hatten hier wirklich Pastoren dabei, die selbst über Gemeinden und teils über eine Gemeindebewegung leiten zu sagen hatten und die auch als Multiplikatoren dieses Wissen weiter ins Land tragen. Die Übersetzung dieser Konferenz war auf Französisch und es gab ein wirkliches Highlight für mich während dieser Zeit. Ganz unbemerkt war am zweiten Konferenztag, glaube ich, war das, saß der König und seine Frau ganz hinten im Zuschauerraum. Ich habe sie nicht bemerkt, bis sie dann irgendwo nach der Pause nach vorne kamen zu uns in den Pausenraum und Hallo sagten und er dann danach auch eine Ansprache hielt. König heißt hier sowas wie eine Mischung zwischen mittelalterlichem Fürsten und was wir bei uns Staatssekretär nennen würden. Also es war schon eine sehr hohe politische Persönlichkeit, direkt unterhalb vom Premierminister angesiedelt, so die nächste Ebene. Deswegen sage ich mal Staatssekretär, würde ich es mal so benennen, wobei die eben nicht gewählt waren, soweit ich das mitbekomme, sondern auch etwas, was vererbt wird, wie eben bei unseren Fürsten früher. Da kommt eben nachher der Sohn dran und so schien mir das zu sein. Seine Frau war übrigens die Schwester oder ist die Schwester des derzeitigen Präsidenten von Togos. Die war auch mit dabei. War schon beeindruckend. Und was er dann sagte, war noch beeindruckender. Weil er sprach als König vom König der Könige. Das hat eine völlig neue Bedeutung für mich bekommen, wo ich das von seinem Mund gehört habe. Wisst ihr, wenn ein König davon spricht, dass er dem König der Könige dient, wow, das ist cool. Das hat direkt gepasst. Ich sprach auf der Konferenz über Themen wie zum Beispiel eben des Teufels Albtraum, wie über das Thema Umgang mit Enttäuschung, die Notwendigkeit von Entscheidungen, über Integrität von Leitern, das war ein Schwerpunkt, Integrität, wichtig für afrikanische Länder, ganz wichtig. Über den Missionsbefehl, ich glaube, es gab keine Veranstaltung, Marian, wo ich nicht über Matthäus 28, 19 und 20 gesprochen habe. Ein Vers, den vorher kaum einer zu kennen schien, fand ich beeindruckend. Die mussten wirklich suchen, wo steht das, was steht da, wie war das? Ich dachte, ich bin im falschen Film, aber glaubt mir, heute kennt den jeder von denen, die da waren. Wir haben den so oft angeschaut, immer wieder. Ich gemerkt habe, der war so unbekannt, dachte ich, da habe ich einen Schwerpunkt draufgelegt. Und da war der Missionsbefehl, war alles durchzogen, was wir getan haben. Das Prinzip der 12 haben wir auch angesprochen, wenn auch nicht ganz so tief wie in Togo. Und über Richtung statt Geschwindigkeit haben wir gesprochen. Und jetzt bitte ich, den ersten Film zu zeigen, nämlich die Pastorenkonferenz.
Je voulais donner.
Ich glaube, es sind immer dieselben Dinge.
Pastor Bernd, Pastor John,
Zum Schluss habt ihr einen Teil des Feedbacks gesehen. Leider war unser Übersetzer nicht in allen Bereichen so richtig fit. Sowohl so rum wie auch so rum, wobei ich es ja nicht mitbekommen habe, denn ich spreche kein Französisch. Insofern schauen wir mal. Aber es ist doch einiges angekommen, dass mir beim Feedback zumindest dann klar wurde, die Leute haben etwas verstanden. Das hat mich dann wieder sehr beruhigt, weil ich hatte dann kurz eine Krise. Weil der Übersetzer, der uns abgeholt hat vom Flughafen, da dachte ich, wow, das ist, so einen Mann habe ich mir immer gewünscht als Übersetzer. Aber der war dann die ganze Zeit nicht mehr da. Hinterher habe ich erfahren, dass es ein Muslim war. Insofern, vielleicht war es richtig, weil was nutzt die beste Qualität, wenn das geistige Hintergrund nicht da ist. Insofern habe ich dann halt die andere Seite. Ich habe dann zwar hingegebene Jünger Jesu gehabt, die aber in ihrer Deutschgrammatik doch noch nicht so weit waren wie der andere. Andere war halt eben so ein Gymnasiallehrer für Deutsch. Und die beiden waren eben gerade so, haben ihr Deutschstudium mal gemacht, aber ja, noch nicht viel Anwendung bisher gehabt. Noch nicht, genau. Den habe ich ganz viele CDs dagelassen. Und ihr wisst ja, diesen CD-Player, den wir hier gefunden haben, den habe ich einem dieser Übersetzer geschenkt mit so einem Stapel von Predigt-CDs. Also der kann jetzt ganz viel hören. Und der andere Übersetzer, der hat gebeten um die Skripte. Ich habe ihm so einen Stapel, alle meine Skripte habe ich ihm gegeben. Der wollte dann üben, damit und trainieren. Das sind alles so Dinge, wo man nicht weiß, was die Frucht davon noch sein wird. Weil das sind Dinge, die haben die Leute da unten einfach nicht zur Verfügung. Ja, worüber ich gesprochen habe zum anderen, ist Richtung statt Geschwindigkeit. Da würde ich gerne mit euch nochmal in die Bibel reinschauen. 1. Korinther 9, Vers 24. Wer es hat, sagt laut Halleluja. 1. Korinther 9, 24. Halleluja. Wir lesen bis 27 inklusive. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jener, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ich habe darüber gesprochen, dass jeder gegen sich selbst läuft. Das ist unser Lauf. Ich habe das hier schon oft gesagt. Ich laufe gegen den Bernd von gestern. Das ist mein Gegner, nicht die Melanie. Melanie ist viel schneller. Im natürlichen Lauf. Ich laufe gegen mich von gestern. Wenn ich besser laufe, als ich gestern gelaufen bin, stimmt die Richtung. Versteht ihr? Ich meine, das geistig natürlich viel mehr als, aber auch im normalen Training ist es doch so. Wir laufen gegen uns selbst. Wenn ich irgendwo eine neue Bestzeit habe, ist das fantastisch. Und wenn ich geistig gesehen merke, ich entwickle mich mehr auf Jesus zu. Ich stehe näher zu Jesus. Die Richtung ist klarer. Ich höre ihn besser. Ich erlebe mehr Zeichen und Wunder in meinem Dienst. Ich erlebe mehr Bekehrung. All diese Dinge sind natürlich alles für mich wichtige Hinweise. Was so schlecht. Jeder läuft gegen sich selbst. Lasst uns gegen uns selbst laufen. Nicht vergleichen. Vergleich ist tödlich. In der Weise. Ein guter Konkurrenzkampf ist für jeden Mann lebenswichtig. Wir Männer lieben es, einander in Konkurrenz zu sein, in gewissen Disziplinen. Das ist wichtig. Frauen verstehen es manchmal nicht. Manchmal sagen die sogar, es wäre ungeistlich. Es ist überhaupt nicht ungeistlich. Ihr Männer, seid ganz entspannt. Wir dürfen Wettbewerb haben. Aber es ist nicht gemeint, der Wettbewerb, dass ich mich vergleiche mit der Person X, die einen völlig anderen Auftrag, eine völlig andere Berufung hat oder körperlich gesehen eine völlig andere Voraussetzung als ich. Wie kann ich mich vergleichen mit Arnold Schwarzenegger? Das ist nicht fair. Heute vielleicht. Weiß nicht, wie er jetzt aussieht. Aber versteht ihr, das ist ungesund, dieser Vergleich. Ich kann mich ja mit mir vergleichen von gestern. Das geht. Ich kann sagen, ich kann mehr aufbauen. Ich kann mehr im Sport bewegen. Ich kann mehr geistig bewegen und all das. Ich habe ein Bild gebraucht, um auszudrücken, dass wir auf zweierlei Arten wachsen können. Das eine ist das innere Wachstum. Manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, mit Christen spreche und spreche über Frucht, auch in anderen Gemeinden, dann kommt hier und da immer so ein Supergeistlicher und sagt, ja, Pastor, aber Frucht ist ja nicht nur Seelengewinn. Ach nee, hast völlig recht. Aber Frucht führt immer dazu, dass ich Seelen gewinne. Das ist immer ein Endergebnis der Frucht. Denn Wachstum muss erst innerlich sein, das stimmt. Wenn ich innerlich nicht wachse, ist das nach außen doch Heuchelei. Es ist oberflächlich, es ist nicht echt, es hält dem Anklopfen nicht stand. Aber wenn ich innerlich wachse, dann ist nach außen irgendwann auch was zu sehen. Ich komme ja aus dem Gärtner-Business. Braucht mir keiner sagen, was nicht mehr wächst, das ist tot. Unsere Körper wachsen jeden Tag. Gott sei Dank nicht mehr in die Höhe, manchmal in die Breite. Aber was auf jeden Fall passiert, die Erneuerung der Zellen. Kein Knochen ist älter als 10 Jahre in deinem Körper. Ich habe das in Ghana gesagt, die haben gelacht, in Togo. Bis ich gesagt, nee, das ist mein Ernst. Kein Knochen ist älter als 10 Jahre in dir. Die Knochenzellen erneuern sich permanent. Der Körper ist immer im Wachstumsprozess, innerlich, wenn der äußerliche Wachstum mal fertig ist. Und bei einer Pflanze ist es gerade mal so. Eine Pflanze wächst innerlich, indem sie Wurzeln nach unten trägt und sich verbindet mit neuen Nährstoffquellen und im Boden verankert, indem sie Blätter nach außen produziert, natürlich auch Stamm und Äste. Das ist das innerliche Wachstum. Das Ganze ist wichtig, damit der Baum am Leben bleibt, damit der Baum sich erneuert, wächst auch ein gewisses Stück. Aber dann sehen wir das äußere Wachstum erst an der Frucht. Und es gibt keine Pflanze auf diesem Planeten, die keine Frucht produziert. Und zwar regelmäßig. Sonst ist sie tot. Zeig mir einen Baum, der keine Frucht mehr produziert. Es gibt ganz alte Bäume, die sind nie zurückgeschnitten worden, die haben noch 10 Äpfel oder so dran hängen. Aber die bringen sie noch, verstehst du? Die produzieren irgendwas. Die produzieren, das ist in ihren Genetik mit reingelegt. Und der Baum produziert Früchte nach seiner Art, immer. Aber dafür muss er wachsen, er muss innerlich wachsen, er muss die Wurzeln ziehen, er muss Blätter bilden, die die Meiose, die Sauerstoffaufnahme einleiten, damit der Baum die Kraft hat, die Lichtumwandlung, die Photosynthese findet in den Blättern statt. All das ist wichtig, damit das äußere Wachstum, das eigentliche äußere Wachstum, denn die Blätter sind nicht äußeres Wachstum in dem Sinn. Äußeres Wachstum ist das, was irgendwann vom Baum abfällt und außen selbstständig weiterwächst. Das tut ein Blatt nicht. Aber das tut der Apfel, die Birne, die Pflaume. Das tut jede Blüte, die entsteht und dann irgendeine Form von Samen produziert. Das ist das Ziel. Und wir brauchen diese Erkenntnis zu wissen, ja, Frucht, wir sollen Frucht bringen. Die Bibel ist voll davon. Johannes Evangelium ist voll davon. Johannes Briefe sind voll davon. Der Apostel sagt so klar und deutlich, dass Gott will, dass wir viel Frucht bringen. Und er definiert sie auch. Gott gehorsam zu sein, Frucht zu bringen, Seelen zu gewinnen, den Auftrag auszuführen. All das ist das Ende der Fruchtkette oder der Wachstumskette immer. Und wenn wir da nie angekommen sind, müssen wir uns fragen, wo hängen wir in unserem geistigen Wachstum? Auch hier gilt, nicht vergleichen. Ich vergleiche mich jetzt nicht mit Evangelisten wie Charlie zum Beispiel oder wie Siegfried. Das sind Männer, die haben was bekommen von Gott, das ist wow, wunderschön. Die dürfen mehr Frucht bringen als ich, so persönlich von Mann zu Mann. Das finde ich klasse. Aber ich muss mich mit mir vergleichen. Wo habe ich Möglichkeiten, Menschen positiv aufs Königreich Gottes hinzuweisen, in irgendeiner Form? Nicht jeden führe ich direkt zu Jesus. Manchmal gehen Monate ins Land, ohne dass ich jemanden zu Jesus geführt habe. Das macht mir keinen Spaß, denn ich will das ja tun. Aber hey, ich muss mich mit mir vergleichen. Und du musst dich mit dir vergleichen. Wir alle haben einen Pfund oder 5 oder 10 Talente, was auch immer, bekommen. Und damit müssen wir treu sein. Und dann wachsen wir auch. Aber lass dich aufs innere Wachstum ein. Fang an, mit deinen Wurzeln nach unten zu gehen und Kontakt zu suchen zum Wort Gottes. Das ist unsere wichtigste Quelle. Da müssen wir Kontakt finden, da müssen wir verwurzelt sein im Wort, jeden Tag. Das ist eine Grunddisziplin für jeden Christen, den Tag nicht anzufangen, ohne die Bibel zu lesen. Das ist einfach der Standard, das gehört dazu. Das macht nicht immer Spaß, du hast auch nicht immer hinterher das Gefühl, du hast tiefste Erkenntnisse gefressen, aber ich sag dir was, auf Jahre gesehen baut dich das sowas von auf. Du kriegst es selbst am wenigsten mit, aber deine Umgebung kriegt es mit. Die sieht, wie du reifst. Reife ist ein Prozess, der manchmal in Zeitlupentempo passiert, aber manchmal auch ganz langsam. Aber das Endergebnis wird immer Frucht sein. Wenn ich darauf achte, innerlich zu wachsen, wird es immer auch eine äußere, sichtbare Auswirkung haben, nämlich Frucht. Jesus sagte mal, dass man einen Baum umhauen soll, wenn er 3 Jahre lang keine Frucht bringt. Ich habe da hier mal drüber gepredigt, schon viele Jahre her. Viele waren erschrocken und sagen, wie, was? Ich habe 3 Jahre keinen mehr für Jesus gewonnen, was ist jetzt mit mir? Gute Frage. Mach dir Gedanken. Fang an, wieder auf Frucht zuzugehen und bitte den Herrn um Vergebung, wenn du da so egal warst, so legal, egal, wisst ihr? Die Leute sind so gleichgültig und denken, das machen schon andere. Und um deine in deinem kleinen Kreis, ich habe die Predigt noch nicht gehört, aber in deinem Kreis von Leuten, die dir wichtig sind, vielleicht solltest du den Kreis mal ein bisschen erhöhen. Und auch mal an Leute denken, wie dein Briefträger oder die Kindergartentante von deinem Kind oder die Verkäuferin im Aldi oder was auch immer. Das sind Leute, die gehen vielleicht in die Hölle, weil du nicht einmal den Mut hattest, wenigstens eine Predigt-CD weiterzugeben. Manche lassen sich einladen zum Kaffee in der Nachbarschaft oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu tun. Aber hör hin, der Herr wird dir zeigen, was ist die richtige Wahl. Was gilt es zu tun für dich? Ich habe über den Namen meiner drei Kinder gesprochen. In diesem Zusammenhang, Richtung statt Geschwindigkeit. Und ich habe diesen Grundweg aufgezeigt, der mit Grace anfängt, über Raphael bis zu Caleb führt. Erinnert ihr euch? Ich habe das mal hier gepredigt, vor 2-3 Jahren. Richtung statt Geschwindigkeit. Grace ist die Gnade. Damit fängt alles an. Ich empfange Gnade von Gott. Ich habe es nicht verdient. Ich empfange Rettung. Die meisten von uns haben das erlebt. Ihr habt irgendwann euch für Jesus entschieden, ihm nachzufolgen. Und ihr habt gemerkt, er vergibt euch alle eure Schuld, die vorher war. Alles, was war. Wie groß oder klein. Ich habe mit Mördern gebetet, mit Vergewaltigern gebetet, mit Prostituierten gebetet. Gott hat es vergeben. Egal, wie groß das in unseren Augen war. Für ihn war es nie zu groß. Wenn aufrichtig jemand zu Gott kommt, Gott vergibt. Und Gott gibt eine neue Chance. Damit fängt alles an. Dann kommen wir auf einen Level, egal wo wir vorher waren. Auf einmal sind wir auf Punkt Null. Alles Minus ist vorbei. Wir stehen auf Null. Wir sind auf dem Level des Neustarts. Und dann kommt der zweite Level, Raphael. El Rapha bedeutet der Herr, mein Arzt. Der Herr, der mich heilt. Das ist Gott, mein Arzt. Der heilt dann all die alten Wunden, die noch da sind. All die Minderwertigkeit, all das, was ich über Jahre gehört habe über mich oder geglaubt habe über mich und was mich runtergezogen hat. Er heilt das. Manchmal geht das in Tagen, aber oft geht es in Monaten und manchmal auch in Jahren. Gott heilt das. Gott stellt mich von Null in die Pluslinie. Auf einmal komme ich in eine ganz andere... Ich kann auf einmal Dinge tun, wow. Es gibt Leute hier in der Gemeinde, die tun Dienste und Dinge, wo du vorher Jahrzehnte nie gedacht hättest, dass du das jemals tun würdest. Du leitest vielleicht heute eine Zelle und predigst anderen Leuten und denkst, ich konnte nie vor jemandem reden. Ich war völlig ungeeignet für alles. Gott macht es. Wenn wir heil werden, kommen wir auf den Punkt, wo wir eigentlich hingehören. Und dann kommt Level 3. Der Caleb-Level. Caleb ist der Held. Ist einer meiner größten Helden in der Bibel. Den Mann bewundere ich. Er hat gegen eine Mehrheit gestanden für das, wovon er überzeugt war, dass es richtig war. Er und Josua. Mein Raphael hat als Zweitname Josua. Also wir haben beide in der Familie. Der Caleb-Level ist der Level des Helden. Das ist da, wo Gott dich und mich hinhaben will. Das ist die Endberufung. Wir sind dazu bestimmt, Heldentaten für ihn zu vollbringen. Wir sind die, wo Jesus gesagt hat, tu dieselben Werke wie ich. Geh hin, predige das Evangelium, heil die Kranken, treib Dämonen aus. Hey, wer tut das, wenn nicht ein Held? Jeder, der das tut, finde ich, ist ein Held, weil er tut Heldenhaftes. Er stellt Menschen wieder her in ihrer Berufung. Er lässt sich zu Gottes Arm machen, zu Gottes Hand. Halleluja. Das begeistert mich. Wir gucken uns jetzt gleich das zweite Video an über Evangelisation. Ich habe es mal Evangelisation nennen genannt, weil es drei Abende waren, die sehr unterschiedlich waren. Am ersten Abend habe ich gepredigt über das Thema das Ende der Traurigkeit. Ich habe über Maria Magdalena gesprochen, die am offenen Grab steht und den Herrn nicht findet und weint. Die Engel sehen sie und sagen, warum weinst du? Und dann kommt der Herr und fragt sie dieselbe blöde Frage. Warum weinst du? Wen suchst du? Darüber habe ich gesprochen. Im zweiten Abend hat Marian gepredigt, er hat sein Lebenszeugnis gegeben. Fand ich ganz faszinierend. Ich habe einiges gelernt dann über ihn nochmal. Müsst ihr euch mal anhören, vielleicht predigt er es demnächst auch mal hier. Sehr, sehr bemerkenswert, wie Gott diesen Mann gerettet hat und geführt hat bis hierhin. Und am dritten Abend gab es eine Filmvorführung. Die lief nicht ganz so, wie wir dachten. Wir wollten eigentlich Flywheel vorführen. Aber dann fiel irgendwann der Generator aus und hat man keinen Strom mehr. Es war ja Open Air. Und naja, wir haben so ein Stück von dem Film geguckt und vorher noch einen einheimischen Film mit wo Christen gegen Voodoo-Zauberer, die da ja 50% ungefähr der Religion ausmachen in Togo. Das ist ganz, ganz massiv animistisch, das Land. So, es bekehrten sich etwa 60 bis 70 Leute an diesen drei Abenden, vielleicht auch ein paar mehr. Darunter waren viele Kinder und Jugendliche. Das ist sehr schön zu sehen. Ihr seht das, denke ich, auch gleich dann in dem Video. Und weitere rund 50 Menschen haben ihre Sorgen abgelegt, auf Jesus geworfen. Ich habe ihnen gezeigt, wie man das am besten macht. Erinnert euch? Sehr praktisch und plastisch. Und dann hatten wir mit etwa schätzungsweise 30 bis 40 Personen durften wir beten über körperliche Heilung. Und auch dort haben wir nachher von 2 berichtet bekommen, dass Heilung eingetreten ist, wobei es dann auch keine zweite Möglichkeit nochmal gab zu berichten. Möglicherweise waren es auch viel mehr, aber die beiden waren eben da. Und es war ein unterschiedliches Publikum, waren nicht jeden Abend dieselben Leute da. Ja, okay, dann bin ich jetzt ab den Film Nummer 2. Ihr müsst wissen, dass in afrikanischen Gottesdiensten üblicherweise 3 Stunden Lobpreis und 1 Stunde Predigt stattfinden. Und das wird dann manchmal schon ein bisschen lang. Die hören gar nicht mehr auf. Bei den Evangelisationen hatten wir immer das Vorrecht, 2 Übersetzungen zu haben. Also einmal in Französisch und dann von Französisch in die Landessprache Ewe. Musste mal aufpassen, dass man da keinen Anschluss wieder fand als Prediger. Maria, Die Übersetzerin ist übrigens die Frau von Pastor John, die Tina. Die haben sich entschieden an dem Abend für Jesus. Viele Kinder dabei. Beten wir für Kranke? Wurde eben gefragt, in Togo gibt es 50% Animisten und 30% Christen, wobei Wikipedia sagt, die meisten von diesen 30% sind Katholiken. Das ist eine ganz andere Situation als in Ghana. In Ghana gibt es wesentlich mehr auch evangelische und evangelikale Christen als in Togo.
Gedanke, dass sie für diese Tochter gestorben ist.
Deuxième peur de son cœur a vu de cette jeune fille.
Jetzt war er zu Hause da. Und du bist auch aufgestanden, oder nicht?
Je prie maintenant pour toi, mon Seigneur.
Je vais faire un mal, Gottes Leben.
A vis la vie, tu vis.
Pour papa, nam Jesus, dein Herr.
Das ist Pastor John, der mich einlud. John Comlan ist übrigens aus derselben Familie wie der Premierminister, hat er mir ganz stolz erzählt, kommt aus einem Ort, aus einer Familie und es wäre sein guter Freund. Wobei Premierminister noch nicht Regierungschef ist in diesem Land. Läuft das ganz anders. Ja, der geistige Impuls Nummer 3 war der große Missionsbefehl. Hier habe ich gesprochen über Matthäus 28, über, ich nenne das mal über den Big Mac. Big Mac hat 2 Brötchenhälften und in der Mitte die Frikadelle. Brötchenhälfte 1, Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Dann kommt die Frikadelle, darum geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, macht zu Jüngern. Und dann die zweite Brötchenhälfte unten. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Viele wünschen sich, ja Jesus, du hast alle Macht und bitte sei bei mir alle Zeit, bei allen Problemen, in allen Situationen. Aber sie haben die Bulette aus dem Auge verloren. Sie gehen nicht hin, sie machen niemanden zu Jüngern, sie predigen nicht das Wort, sie leben gleichgültig zu den Dingen, die Jesus wichtig sind. Und dann wundern sie sich, dass weder die Vollmacht Jesu ihnen zur Verfügung steht, noch dass Jesus mit ihnen ist in den schwierigen Situationen. Er ist scheinbar nicht da. Kennt ihr die Situation? Ich habe das schon erlebt in meinem Leben früher mal. Ich habe es nicht verstanden, bis ich diese Schriftstelle richtig kapiert habe. Ich sage, ja, es hat einen Zusammenhang. Der Big Mac gehört zusammen, wisst ihr? Wir haben unseren kleinen Teil zu tun, nämlich hinzugehen und den Auftrag zu tun. Und Gott gibt uns seine Vollmacht und er ist mit seiner Gegenwart bei uns. Und die Dinge funktionieren auf einmal ganz anders, als wenn ich immer nur auf der nehmenden Seite bin. Wisst ihr, ich will mehr von Gott, mehr von Gott. Ja, gib doch mal mehr zu Gott. Und auf einmal hast du auch mehr von Gott. Weil so funktioniert es im Geistigen. Du gibst und du wirst empfangen. Du gibst ein bisschen was, erzählst deiner Nachbarin von Jesus, und dann merkst du, wow, Gott ist auf eine Weise mit mir und bei mir und Probleme lösen sich so einfach wie nie vorher. Und es hat da was damit zu tun. Denn die Macht ist da und der Wille von Gott ist auch da, aber er hat es verbunden an den Auftrag. Und er liebt es. Er sagt im Psalm 18, zu den Treuen bin ich treu. Ich habe von einem Dienstfahrzeug gesprochen, was einen Auftrag hat. Was ich nicht bekomme, damit ich in Urlaub fahre oder es vermieten kann oder Spaß damit habe, sondern ich bekomme meinen Dienstwagen, damit ich einen Auftrag damit tue, damit ich vielleicht Versicherungen verkaufe oder was auch immer mein Dienstherr mir damit zu tun gibt. Ich habe damit etwas zu tun. Ich habe Kundenbesuche zu machen, Dinge zu vertreiben oder ähnliches. Niemand käme auf die Idee, den Wagen nur zur privaten Nutzung zu nehmen und seinem Chef Dankeschön zu sagen und voll Begeisterung über den Wagen zu schwärmen, ohne damit auch etwas Dienstliches zu tun, stimmt's? Sehr seltsamer Gedanke, wenn du das zu jemandem kennst. So. Aber viele Christen gehen genauso mit ihrem Dienstfahrzeug um. Nämlich, das ist die Gegenwart Jesu, das ist seine Allmacht, die uns zur Verfügung stehen soll, das ist die Waffenrüstung und all diese Dinge, die uns gegeben wurden zu dem Zweck der Verkündigung. Das ist letztlich immer sein Ziel. Denn es ist sein letzter Befehl gewesen und sein einziges Gebetsanliegen, was er uns jemals mitgab und auftrug, war, um Arbeiter in der Ernte zu beten. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist das direkte Gebetsanliegen, was Jesus an die Christen aller Zeiten gegeben hat. Er sagt, die Ernte ist reif, aber wo sind die Arbeiter? Bittet für Arbeiter. Wir brauchen mehr Leute, die sich den Schuh anziehen und sagen, jawohl, ich bin auch ein Nachfolger Jesu. Ich tue dasselbe, was Jesus auch tut und getan hat. Halleluja. So, das dritte Video jetzt zeigt einen Zusammenschnitt einer Tanzveranstaltung. Wir hatten das Vorrecht, dort auf einer African Dance Veranstaltung zu sein, die Pastor John mit anderen Gemeinden zusammen organisiert hat. Ihr seht da verschiedene farbige Gruppen, die dort also so einen halben Tag lang getanzt haben und Musik gemacht haben. Und so ein paar Ausschnitte davon habe ich euch zusammengestellt. Danach folgen 2 Gottesdienste, die wir an dem Sonntag besucht haben. Und im ersten habe ich lediglich ein Grußwort gebracht. Das war jemand, der auch auf der Konferenz war, ein einflussreicher Pastor. Und der zweite Gottesdienst in dem eher ärmlicheren Gemeindegebäude ohne Wände, das war das von Pastor John. So, ihr kennt ja die Bilder von Ghana so ein bisschen. Die besseren Gebäude haben schon richtige Wände, wenn auch mit Löchern drin. Für die Lüftung ist das wichtig. Und die einfacheren haben eben einfach nur aus Holz ein paar Stützen und dann ein Dach drauf. Und das ist für das Klima auch, ja, Carport. Das trifft schon so auch da. So, da kennt ihr das eine, ist also ein bisschen ein hochwertigeres Gebäude. Das ist auch eigentlich eine Schule, eine Privatschule, wo eben am Sonntag dann auch Gottesdienste gehalten werden. Und ganz zum Schluss seht ihr noch ein Pastorentreff mit einigen Schlüsselleitern im kleinen Kreis in unserem Hotelgelände. Ja, ich habe das mal genannt: Tänze, Gottesdienste und Pastoren. Bitte Film ab. Diese Gruppen kamen also von, ich glaube, 6 oder 7 verschiedenen Gemeinden und haben da diesen Wettbewerb zusammen bestritten, wobei es da wohl keine Gewinner oder Verlierer gab. Jeder bekam zum Schluss eine Art Trophäe überreicht. Das durfte ich dann machen. Achte auf die Schuhe. Links auf der Bühne eben war diese großgewachsene Frau, das war übrigens meine geistige Tochter Mary aus Ghana. Die habt ihr vielleicht hier und da schon mal gesehen. Die kam also extra aus Ghana rübergereist hierzu. Sie ist Evangelistin und ist da sehr aktiv in Krankenhäusern, arbeitet unter Prostituierten in Bars und macht das alles ohne Gehalt, ohne Versorgung irgendwoher. Sehr beeindruckend. Das sind 2 fette Frauen. Also fett heißt sehr attraktive Frauen. Ihr müsst völlig umdenken. In Togo, wenn in Togo dir jemand sagt, deine Frau sieht aber ganz schön fett aus, und das sagen die dir sehr offen ins Gesicht, dann bedeutet das, du hast eine sehr attraktive Frau. Denn Fettsein gilt hier als wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Dünn ist da jeder, weißt du, aber wer da wirklich ein bisschen was auf dem Kilo hat, der drückt aus, ihm geht's gut, er hat eine gute Lebensqualität, genug zu essen, hat Einfluss. Das ist bei Frauen wie bei Männern so. Je dicker, je besser. So, Wake Up hätte keine Chancen in Togo. Die Kinder waren immer dabei, immer auf dem Rücken, egal was war, egal wie wild getanzt wurde, die waren immer dabei. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum die Bewegungsphilosophie in den Afrikanern so stark ist. Von klein auf bekommen die nicht Farben mit, wie bei uns durch Fernsehen und Filme, sondern diese Wärme und Nähe von ihrer Mutter. Das war jetzt die erste Gemeinde von Pastor Obalu. Das Lied ist ein Klassiker, das habe ich bisher immer gehört, wenn ich in Afrika war. Und ich nicht weiß, wie es heißt. Lobpreisteam in Pastor Johns Gemeinde. Hinten lag eine Frau, ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich war sie krank. Oder hatte Nachtschicht. Wir zeigten hier gerade den Film Full Flame mit der Corpus Christi. Deswegen konnte ich mal hinten stehen und zuschauen. Hier gab es persönliche Fragen von Pastoren, die ich beantwortet habe, soweit ich konnte. Vorteil war, Mary konnte mein Englisch ganz gut ins Ewe übersetzen. Es war flüssiger als das Französisch. Das ist jetzt Pastor John, der ein kurzes Grußwort eigentlich bringen möchte. Erzählt, wie er mich eingeladen hatte, mehrere Jahre lang. Hat sogar inzwischen eine Bibelschule aufgemacht, die heißt G12. Fand ich lustig. Kommen Pastoren jetzt aus ganz Togo und lassen sich trainieren. Das ist jetzt das Gelände rund um die Gemeinde und da wohnt auch der Pastor. So, wieder heim. Und auch lauter Hunde, die waren schwarz-weiß-braun. So kleine. Also John zeigte mir alle möglichen Fotos von sich, von seiner Hochzeit und seiner Einsetzung in den Dienst. Sie schaut voller Liebe zu mir, das Huhn. Zur Fütterungszeit der Haustiere. Würden unsere Hühner gucken, wenn sie sowas bekämen. Ihr habt gemerkt, es gab diese schwierigen Momente. Wenn afrikanische Leute, Christen, dich ehren, dann geschieht das manchmal auf eine für Europäer sehr merkwürdige Art und Weise. Es ist immer wieder vorgekommen, dass wenn ich irgendwo gepredigt habe, auf einmal kam irgendein Pastor oder auch irgendeine Frau und kommt mit irgendeinem Taschentuch und putzt meine Schuhe, kniet davon und putzt meine Schuhe und legt dann dieses schmutzige Taschentuch auf den Kopf. Das ist eine Art zu zeigen, ich will das von dir, deine Salbung mitnehmen. Also es ist für uns ein bisschen schwierig. Oder eben das Knien von Pastor John, das sind Momente, da muss man mit umgehen können. Ist nicht unbedingt so, wie wir miteinander umgehen hier, aber wir respektieren Kulturen. Und es war ein Zeichen großer Wertschätzung, was man auch annehmen sollte. Und ich freue mich jetzt auf Marian. Marian, komm, lass uns deine Eindrücke hören von dieser Reise.
Machen ein bisschen eine afrikanische Begrüßung. Wenn ich sage Halleluja, ihr müsst sagen Amen. Und wenn ich sage Praise the Lord, dann sagt ihr Halleluja. Okay? Halleluja.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Praise, 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 praise the Lord.
Halleluja.
Also das war 10-mal schwacher, aber wir sind auf der richtigen Weg. Halleluja. Cool. Also ich will am Anfang sagen, wenn wir zurück von Togo gekommen sind, hat meine Frau und mein Sohn gewartet bei Pastor Bernd. Und ich war so überflutet von Dankbarkeit und Freude, dass mir die Tränen gelaufen sind. Ja, das sollt ihr auch wissen. Also meine Aufgabe in dieser Reise war, Pastor Bernd zu begleiten und eine Hilfe zu sein, geistlich, aber auch ganz praktisch. Also ich habe viele Fotos gemacht und auch Videos. Und ich denke, also das habe ich diese Aufgabe auch als Ziel gemacht und ich habe mein Bestes gegeben. Ja, Pastor Bernd auch, ich weiß. Also Highlight für mich war, zusammen mit Pastor Bernd zu dienen. Also wir waren wie Paulus und Timotheus. Ich habe ihm gesehen, wie er gedient hat in schwierige Situationen, wie er reagiert hat. Also wir haben uns nicht ablenken lassen, unsere Friede zu stellen. Wir waren ganz standhaftig und Gottes Werke gemacht. Das hat mein Glauben gestärkt. Wir waren unterwegs für Gottes Zwecke. Wir waren in Mission. Ich habe ein bisschen Geschmack für Mission bekommen. Ich weiß, was ein kleiner Teil, was Mission jetzt bedeutet. Wenn du das machst, dann erlebst du und ist ein etwas anderes, etwas Stärkeres in dir. Was ich noch gesehen habe, war der Not, wie nötig sind Gemeinde, die Gott kennen und die Gott fürchten, eine Struktur zu haben, eine Strategie zu haben. Also im Vergleich mit unserer Gemeinde habe ich schon ein paar andere Gemeinden gesehen. Wir haben so gut, wir sind so gut geführt. Wir haben verstanden, wir sind keine Zuschauer, sondern wir sind Spieler in Gottes Team. Das haben wir schon verstanden, die anderen noch nicht. Also wir haben eine Pionierarbeit in Togo gemacht. Und ich denke, also wir haben eine kleine Samen gepflanzt. Ich denke, Gott kann mehr darauf machen. Gott ist der, der wachsen lässt und damit später Früchte trägt. Das hat mich auch beeindruckt, dass wir dieses Privileg gehabt haben, als Pionierarbeit in Togo etwas zu machen. Und ich sage euch, also dass wo Pastor Bernd dient, dann will ich auch dabei sein, damit ihr auch wisst. Und was wir haben, ist wirklich gewaltig. Also wir können eine Nation, unsere Nation, für Gott beeinflussen. Das soll in unsere Gedanken und in unsere Köpfe Fuß fassen. Das ist wirklich möglich. Weil wir haben ein großes Gott und Gott will das Größes tun durch uns. Also Oberland will ich jetzt nicht reden, ja. Oder nur vielleicht ein kleines Vergleich. Also Rumänien ist ein armes Land, aber was ich in Togo gesehen habe, ein kleines Vergleich, also wie Deutschland wegen Rumänien ist, so ist Rumänien wegen Togo. Ja, also die Hauptstadt war sehr beeindruckend. Ja. Aber ich habe mich gefreut, wir sind gesund nach Hause gekommen, Gott hat uns bewahrt. Und ich denke, diese Erlebnisse können wir niemals vergessen. Ja. Das ist unser Leben, ist unsere Geschichte. Und ich freue mich riesig. Amen.
Ich möchte dir gerne ein Dankeschön sagen. Ich habe es eben schon angedeutet, du warst eine fantastische Begleitung. Ich habe ja schon Erfahrungen gehabt. Thomas war mit, Jörg war mit, Charlie war mit. Ihr wart alle fantastische Assistenten und Gehilfen und du warst gerade so, du warst wundervoll. Ich habe dir einen Hubschrauber mitgebracht. Erinnerst du dich, wir haben 2 Stück mit nach Togo genommen, aber ich hatte irgendwie nur den Eindruck, ich sollte nur einen verschenken und hatte eigentlich schon beim Anflug den Gedanken, das ist eigentlich deiner. SAR, Search and Rescue, suchen und retten. Und das ist das deutsche Hoheitszeichen. So, wir sind wirklich so als Hubschrauber nach Togo geflogen und haben in dieser Mission versucht zu suchen und zu retten, wobei es mehr multiplikatives Retten war. Ich glaube, wir haben etwas angefangen zu säen, was den Missionsbefehl betrifft, was hoffentlich noch Jahre und Jahrzehnte nach Beben in Togo nach sich zieht, wo einfach Menschen diesen Auftrag neu erkennen, ihn umsetzen und dadurch noch viel mehr Hubschrauber mit togolesischem Symbol dort unterwegs sind. Lieber Marian, das ist für dich. Herzlichen Dank für deine Begleitung, für deinen Dienst. Es war ganz kostbar. War ein gutes Team. Tim. Halleluja, Timotheus. Okay, und wir sind jetzt auch schon da, wo wir hin wollten, nämlich in der Dia-Show. Die Dia-Show schließt nochmal all die Eindrücke, die ihr jetzt gesehen oder gehört habt. Hoffentlich, ich habe noch was für dich, Marianne. Ich wollte dir noch die DVD schenken von dem, was wir hier heute alles anschauen. Und den zu Hause nochmal in Ruhe genießen. Okay. Die Dia-Show aus 2000 Fotos, die Best 206. Lasst euch einfach von den Eindrücken ein bisschen bewegen. Es ist Lobpreismusik im Hintergrund und ich sag mal, Film ab.
Er ist der König. Im Rücksitz ging es manchmal ein bisschen enger zu. 4, 5 Leute. Das war Marians Lieblingsessen. Frischer Fisch. Die hatten richtig Zähne, die Fische da. An dem Tag hatten wir einen Platten abends nach einer Evangelisation. Blieben wir liegen. Das waren Dinge, die wir Pastorin Evangelist Mary mitgegeben haben. Viele Bibeln und Kleinigkeiten für die Kinder, denen sie dient. Das war vorm Hotel. Das war in meinem Zimmer. Die ganze Familie und John. Da gab es Geschenke und Bibeln und einen Hubschrauber. So übersetzt er Bernard mit seinem Geschenk, dem CD-Player mit CDs. Da eine Menge Togolesier Bibeln. Und das ist Mary Adanusa aus Ghana. Herrliche Krawatte. Das war ein kleines Pastorentreffen mit Diskussion. Und das ist das Meer. Einen wunderschönen Strand haben die da in Lomé. Das war bei Pastor John zu Hause. Sein kleiner Junge war ziemlich krank, die Zeit, wo wir da waren. Das sind die größeren Kinder, Lala und Gerard. Lala ist 10, der Bruder ist 15, spielt leidenschaftlich Fußball und auch sehr gut. Das Hotel war sauber. Kein europäischer Standard, aber das war nicht der Trockner, Wäschetrockner. Da haben wir gefrühstückt und Mittag gegessen. Die kleinen Freunde, die huschten da überall rum. Das ist die Waschmaschine. Da war ein Mann, der hat den ganzen Tag da gewaschen mit. Eingang vom Hotel. Die Sessel wurden immer von Johns Wohnung abends dann auf die Evangelisationsbühne gebracht. Die Stühle haben da viel zu sagen. Die bedeutendsten Pastoren bekommen immer die größten Stühle. Manche sehen aus wie ein Thron. Die hatten halt keinen Thron, da haben sie die Sessel hochgetragen. Das war auch ein König, der war auch in der Evangelisation dabei. Die haben sich bekehrt an einem dritten Abend. Auch wieder viele Kinder dabei. Das war eine besessene Frau, die haben sie zu mir gebracht, das war lustig. Dann haben wir den Dämon ausgetrieben, die war nachher ganz friedlich und hat sich auch dann nachher bekehrt. Das ist nochmal der König, der war auch ganz begeistert, der sagt, er hätte erstmals verstanden, wie wichtig Jesus für sein Leben wäre. Das ist die Mama vom Pastor John. Neil Armstrong. Pastor John. Die Kinder haben mich geliebt. Denen habe ich zwei ganz wichtige Dinge beigebracht. Zum einen, wie High Five geht und zum anderen Daumen hoch. Von da an, jedes Kind, was mich gesehen hat, immer Daumen hoch. Viele fuhren mit Motorrädern dort. Da gab es mehr Motorräder als Autos. Auch wieder ganz anders als in Ghana. Alles war voll mit diesen kleinen Motorrädern. Da transportierte man auch alles Mögliche drauf. Da fuhren in der Regel zwei Leute mit noch irgendeinem großen Gegenstand, den sie mittransportierten. Und auf dem Kopf wurde eh alles getragen. Palmen gab es da überall, Mangobäume überall. Die Regenzeit kam eben und der Regen hat auch einiges aufgewühlt. Es waren dann schon am nächsten Tag die Straßen ein bisschen kleiner und überall waren kleine Seen. Das ist ein Mangobaum. Das ist ein Denkmal zur Unabhängigkeit, 1967. Hier wird auch das High Five gerade wieder eingeübt. Da hat der Fotograf sich mal selbst fotografiert, fand ich lustig. Ja, den militärischen Gruß, den haben wir auch geübt. Selten so viele ausdrucksstarke Gesichter gesehen, bei klein und groß. Da gab es Süßigkeiten. Ganz cool. Da gab es die Auszeichnung für die Tänzerin. Gemeindegebäude von Pastor John von außen. Die Plane sollte helfen, dass wir ein Video zeigen konnten. War nicht sehr hilfreich, weil die war weiß. Das war unser Strom. Pastor John. An meiner Seite saß auch wieder ein König mit seiner Frau. Mit der kurzen Krawatte. Lobpreisteam. Familie Komlan. Gemeindeaufnahme nach dem Gottesdienst. Achte auf den Daumen.
Ja, das war gut. Wir waren irgendwie doch mit dabei, oder? Ein Stück weit. wir möchten keinen Gottesdienst schließen, ohne Gelegenheit zu geben, Gott kennenzulernen. Weil die Zeit fortgeschritten ist, mache ich das heute mal anders. Ich werde einfach hier vorne beim Kreuz stehen bleiben. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der Gott noch nicht kennt, der Jesus Christus noch nicht als Freund und Erretter angenommen hat, den lade ich ein, zu mir zu kommen, mit dem würde ich gerne beten. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, ihr habt es gesehen, es ist dort so gewesen, es ist in unserem Land so, dass Gott uns an eine Sache erinnert, nämlich